Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe einmal die Andrea Köchling an Bord und den René Maulrich. Ja, also René Maulrich war schon ein paar Mal dabei. Andrea, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist.
Ja, also mein Name ist Andrea Köchling. Ich bin hauptberuflich Betriebsprüferin in einem Hamburger Finanzamt. Nebenberuflich Referentin für Verfahrensdokumentation, Kassenprüfungen und Umsatzsteuer. Umsatzsteuer schwerpunktmäßig Ausfuhr, Einfuhrlieferung, Beleglage und dergestalt.
Also du kommst von der bösen Seite der Macht.
Ja, ja, die Kekse hat.
Genau. Nee, stell dich noch mal kurz vor, falls man dich noch nicht kennen sollte.
Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich bin René, einer der Gründer und Geschäftsführer der Fastbill GmbH. Wir kümmern uns ja darum, dass möglichst viele Rechnungs- und Buchhaltungsprozesse digital und automatisch ablaufen und machen das ganz besonders für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer, Freelancer. Ja, und für die ist natürlich das Thema Betriebsprüfung oder worauf kommt es an in meinen modernen, in meinem Toolset, die sehr, sehr vereinfacht sind oder sehr, sehr, sehr sexy irgendwie gestaltet sind. Ist das überhaupt kompatibel zum Finanzamt und habe ich da alles richtig gemacht? Das ist natürlich eine Frage, die ich jederzeit höre und von daher freue ich mich, mit euch darüber ein bisschen zu sprechen heute.
Ja, die Kombi ist natürlich echt wirklich einzigartig. Deswegen finde ich das ganz klasse. Also auch den Dialog quasi jetzt mit dir also antreten zu dürfen, Andrea. Also einfach mal die böse Seite der Macht, obwohl du einen helleren Hintergrund hast als ich, wo ich gerade merke, wir hätten das drehen müssen, aber nächstes Mal dann, dass man einfach so ein paar Sachen bespricht. Also wir wollen uns ja heute im Groben erstmal darüber unterhalten. Erstmal digitales Mandat. Da stellt man sich jetzt vor. Ja gut, ich hole mir jetzt ein Tool. Nehmen wir jetzt ein Tool wie ein Fastbill oder, und wenn es auch nur, was viele auch meiner Kollegen nicht wissen, auch nur ein Unternehmen online ist. Also wenn ich irgendetwas Digitales erstmal habe, dann brauche ich erstmal was? Andrea, was hättest du dann gerne bei der Prüfung?
Naja, also das, was ich eigentlich immer mache, wenn ich rausgehe, dann sage ich, ich hätte ganz gerne mal Ihre Verfahrensdokumentation. Und ich glaube, 98% der Fälle kommt dann sowas wie, ja, sind wir gerade dabei? Ich weiß noch nicht. Nee, steht bei uns auf der Agenda ganz oben. Und einmal hatte ich wirklich tatsächlich jemanden, der dann ganz stolz war und mir sein ungefähr 60 Seiten Word-Dokument präsentiert hat von, ich glaube, das war Belege verwalten, Belegablage. Da gibt es ja vom Deutschen Steuerberaterverband auch so ein Muster-Word-Dokument. Da hatte er mit Copy-Space alles Mögliche für sich gemacht, wahnsinnig viel Zeit reingesteckt. Die Frau war also total stolz und hat gesagt, ja, ich habe hier die Verfahrensdokumentation. Und da habe ich gefragt, okay, und ist das alles? Weil es ist ja nur ein wirklich winziges Teilchen, ne? So, wie lege ich meine Belege ab, ne? Und dann ist die gute Frau in Tränen ausgebrochen und also mir tat das wahnsinnig leid, aber das ist so in den Köpfen, ja, noch nicht so verankert.
Ja, wir haben das heißt, also 60 Seiten für eine Sache war ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich hätten 30 Seiten für alles auch gereicht oder so ähnlich, ne?
Ja, ne? Aber da ist, wie gesagt, Information halt alles. Und das erlebe ich auch immer wieder in meinen Seminaren, die ich halte, dass man auch wirklich mal so ein bisschen die Scheu des Ganzen davon verliert. Weil das, was viele Unternehmer auch überhaupt nicht wissen, ist, diese Erstellung der Verfahrensdokumentation hat wahnsinnig viele Vorteile. Es führt nämlich dazu, dass ich mich mal hinsetze und jeden Prozess im Unternehmen mir eigentlich mal angucke. Und dann kann ich auch wirklich Zeit und Kosten sparen, wenn ich Prozesse finde, die mittlerweile total überholt sind. Ja. Und ich denke mal, da kommt René mit seinem Tool auch ins Spiel. Ich habe nämlich mal eine vom Fraunhofer-Institut einen Artikel gelesen. Die hatten das mal untersucht und haben gesagt, also wenn jetzt jemand eine Rechnung so halbautomatisch oder ganz von Hand erstellt im Vergleich zu digitaler Rechnungserstellung, da spart er 10 Euro pro Rechnung. Mhm. Und das fand ich also wirklich ziemlich einprägsam. Ja, und da kann man das ja hochrechnen, je nachdem, wie viele Rechnungen man schreibt, mal 10 Euro. Und das versteht wirklich jeder, wenn ich da 12.000 Euro habe, die ich sparen kann oder so.
Ja, ich meine, die Zeit, die man selber sparen kann oder die man selber verliert, die wertschätzen viele kleine Unternehmen gar nicht. Also man kann, allein wenn ich jetzt, also zum Beispiel 4 Stunden Beleg sammeln oder Rechnung schreiben, im Monat nur spare, weil ich vielleicht nicht so viele Sachen habe. Allein wenn ich diese 4 Stunden mehr sparen kann und man wirklich mal mit seinem eigenen Stundensatz das mal berechnet, und der mag ja noch nicht mal so hoch sein, wie das jetzt vielleicht der Top-Consultant ist, sondern meinetwegen mal einfach nur mal 60 Euro, ja, oder 80. Mhm. Dann ist das, was man für eine digitale Lösung bezahlt, verschwindend wenig für diese Ersparnis, die man da hat. Und diese Ersparnis, die ist wirklich real. Also da haben wir viele Kunden, die uns das schon bestätigen. Und von daher, man sollte seine Zeit wirklich mehr wertschätzen.
Ja. Naja, und vor allen Dingen, ich denke mal, diese Ersparnis ist auf der einen Seite von der Zeit her zu betrachten, und diese Zeit, die kann ich ja dann wieder sinnvoll in das originäre Geschäft packen.
Ja, ja. Also du hast zwei Effekte. Also einmal die sogenannten Opportunitätskosten, also dass du in der gewonnenen Zeit einfach wieder aktiv wertschöpfend arbeiten kannst. Und zum Zweiten, wo ich den größten Nachteil drin sehe, also abgesehen davon, dass wir Steuerberater, vielleicht wecke ich jetzt den einen und anderen mal auf, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mit Excel bitte keine Rechnung mehr schreiben sollten, ja, also man sollte jetzt seine Rechnung, egal wie groß oder klein der Mandant ist, nicht sagen, naja, aus Kostengründen nimm dir bitte einen Excel-Sheet, weil das an sich einfach mal nicht gut ist. Einfach mal den zweiten Punkt, wenn ich dieses Excel-Sheet immer wieder öffne und immer wieder die gleiche, wiederholte Tätigkeit mache, es geschehen doch nirgendwo so viele Fehler wie bei denen, wo ich denke, naja, so wichtig ist es jetzt nicht und boah, nicht schon wieder. Und wenn der Mandant irgendwann mal ein bisschen wächst und sich immer noch sein Excel-Sheet hat und dann zum Bilanzierer wird und dann auf einmal Rechnungsnummernlücken entstehen, weil er sich ja doch nicht mehr so ganz so konzentriert hat, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dann wird's richtig teuer. Ne? Ja. Bei einer Einnahmeüberschussrechnung ist es zumindest noch so, dass es kein zwingendes Kriterium ist, dass ich eine fortlaufende Rechnungsnummer brauche. Ja, aber wenn ich ein Bilanzierer werde und ich habe die Lücken, ist das relativ leicht. Durchschnitt der ganzen letzten Rechnung, die ich so habe, mal fehlende Rechnungsnummern, Hinzuschätzung, Punkt. So, ja, ja. Dann wird schon teuer.
Also das kann ich insoweit halt auch bestätigen. Die eine Sache mit dem Einnahmeüberschussrechner, die du gerade angesprochen hast, da gab es ja mal im Dezember 2017 ein Urteil vom Finanzgericht Köln. Da hat ja so ein Veranstaltungsunternehmer Rechnungsnummern vergeben, fortlaufend in der Gestalt, dass er sich aber diese Rechnungsnummern aus, ich habe mir das mal rausgesucht, Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und aus dem Rechnungsdatum. Daraus hat er computergesteuert eine Nummer generiert und das war dann auch in Ordnung. Ja. Wenn ich einen Bilanzierenden habe, Christian, du kennst das wahrscheinlich, wir haben ja eine Prüfungssoftware. Wir bekommen ja die Daten vom Steuerberater GDPDU-mäßig, die wir dann in die Prüfungssoftware IDEA einlesen. Und das Erste, was wirklich, ich sag mal, jeder Prüfer macht, und das geht also schon so auf Knopfdruck fast, also mit ganz wenig Zeitaufwand, ist halt erstmal Lückenanalyse. Ja. Habe ich irgendwo fehlende Rechnungsnummern?
Boolschen Zahlen, also was sind meine Lieblingszahlen bei einer Barkasse, kommt auch noch oben drauf.
Das, ja.
Also dann hätten wir alles, also dann am besten noch, das gibt es auch, ne, mit Wetterkarte und Postleitzahlen verglichen, ob die Eisdielen bei sagen, die hätten heute einen ganz schlechten Umsatz gemacht, obwohl alle anderen Kollegen gesagt haben, hör mal, es waren 30 Grad, natürlich haben wir offen. Ne?
Ja, ja.
Das sind im Prinzip die statistischen Abweichungen, die dann auch noch richtig jucken. Das heißt, also, ich würde, ich sage mal, viele Jäger sind des Hasen tot. So. Und wenn ich mir jetzt ein Programm raussuche, also wenn ich ein Business starte und da sind die, weiß gar nicht, René, was zum Beispiel jetzt Fastbill in der Grundausstattung kostet, ob das 7 oder 9 Euro sind oder so, weißt du, nur um einfach eine Rechnung an sich zu schreiben. Wenn einem das schon zu viel ist, dann sollte man echt aufhören. Ja, weil.
Ja. Leider ist es aber halt auch so, dass jetzt nicht nur Start-up-Firmen, sondern halt auch in Anführungszeichen ja alteingesessene Firmen, wo ich dann rausgehe und sage so nach dem Motto, ey, warum habt ihr nicht mal irgendwie einen vernünftigen Steuerberater oder warum gebt ihr das denn nicht mal ab oder sonstiges? Ja, das kostet immer so viel.
Ja.
Wo ich dann immer sage, das ist Sparen am falschen Ende. Wenn ich das einmal richtig vernünftig eingestielt habe und das, was du gerade sagtest, Eisdielen, Wetterdaten und. Jeder Unternehmer, jetzt nicht nur gerade Gastronomie oder dergleichen, hat ja die Möglichkeit der Beweisvorsorge. Diese Beweisvorsorge ist aber auch nur etwas wert, wenn ich das auch wirklich aktuell mache. Und nicht erst, wenn wir kommen für 3 Jahre zurück, was war denn am 25.09. Schlag mich tot.
Das ist so ein bisschen dieser Zwei-Fronten-Krieg, den man früher immer hatte, ne? Dass man am liebsten gesagt hat, so, wenn der Prüfer kommt, der kommt erstmal in den Keller, und zwar nämlich genau da, wo kein Fenster ist und am besten noch neben die Heizungsanlage, damit er schnell wieder geht, ne? So. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja? Also grundsätzlich erstens mal, aber das ist, glaube ich, mittlerweile auch bei den jüngeren Leuten eher so, dass man schon so ein bisschen mehr auf Work-Life-Balance achtet und dass es nicht so wichtig ist, den ganzen Tag nur zu streiten, dass man einfach auch froh ist um jeden, mit dem man ein normales Gespräch führt. So machen wir das ja beispielsweise genauso. Und da kommt dann so ein bisschen die Denke schon, dann klingt dann einher. Denn wenn der Berater jetzt sagt, pass auf Jungs, macht das doch bitte mal so, dass ihr selber, also sage ich da beispielsweise auch meinen Studenten ganz gerne mal, also wofür braucht ihr eigentlich eine Buchhaltung? Dann sagen die, ja, steht im Gesetz. Ihr sagt, gut, pass auf, wir haben 30 Leute, wir machen jede Woche, Mittwoch machen wir eine Fete. Du holst die Chips, du die Cocktails und so weiter. Dann geht man einmal durch. Und am Ende des Tages sollt ihr alle gleich viel zahlen. Das ist schon Ende. Bei der einen ist schon Ende. Ne? So, und im Endeffekt, das hinterher vielleicht noch nachzuvollziehen, wenn man jetzt 100 Feten geschmissen hat, wer war denn jetzt eigentlich wirklich der Benachteiligte und wer nicht? Also nur fürs die Buchhaltung, die für das Interne aufgestellt wird. Ja. Da fängt schon an, dass man so langsam versteht, Nachvollziehbarkeit, gar nicht Geiz, sondern erstmal wirklich, es gibt keinen Streit und so. Ne? So, und dann geht's schon vor.
Na?
Neben der Bank und euren Gesellschaftern, also neben der Handelsbilanz, haben wir halt auch noch das Finanzamt. So, und ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt euch einfach doof, ja, und sagt dann, mir doch egal, sollen sie doch suchen. Ja, da ist es irgendwann dann so. Es gibt leider auch dafür ein Gesetz, das sagt einfach Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung einem sachverständigen Dritten. Und wir streiten nicht darüber, ob ein Finanzbeamter ein sachverständiger Dritter ist, ja. Innerhalb angemessener Zeit Überblick über alle Geschäftsvorfälle zu kriegen.
Ja, ja.
Und da sind wir jetzt wieder beim René und Co. Ja, es war ja früher leichter, Ordner zusammensortieren, hier ist mein Überblick. So. Jetzt habe ich mein Rechnungsschreibungstool, mit dem schreibe ich Rechnung. Ich selber weiß, was ich damals in Rechnung geschrieben habe. Ich weiß auch, wo ich meine Sachen überall bezahlt habe. Aber wenn es dem Steuerberater schon schwerfällt, den ganzen Kram sich zurechtzuziehen, wo war nochmal irgendwie was, dann ist das für euch, die den Mandanten ja erstmalig kennenlernen oder vielleicht auch gar nicht kennenlernen, weil der sagt, macht das beim Berater, schwieriger. Also wie sieht es denn da bei euch aus, Andrea? Ist das für euch ein Thema, dass ihr sagt, okay, und darauf achtet, wie sehr, sag ich mal, übertrieben mundgerecht man euch das so vorbereitet oder ob ihr das Gefühl habt, das wird einfach hingerotzt?
Ich sag jetzt mal, das hat, denke ich mal, nicht so sehr etwas mit meinem Berufsstand zu tun, sondern es ist halt einfach menschlich. Wenn ich eine Buchhaltung bekomme ich weiß zum Beispiel von DATEV, die können das ganz toll. Ich hatte mal so eine, da waren die Belege wirklich beim Buchungssatz hinterlegt. Ich musste nicht in vielen Ordnern rumwühlen, sondern ich habe mir die Buchung angeguckt und dann gab es hinten so ein Feld, da habe ich draufgeklickt und habe dann den verlinkten Beleg gesehen. Ne? So, und ich meine, das ist natürlich der absolute Luxus. Ansonsten, wie gesagt, halt immer das Suchen in den Unterlagen. Und wenn man sich so vorstellt, wenn ich Papierunterlagen habe für 3 Jahre, je nachdem, wie viel Buchungen, was das für ein Unternehmen auch ist, da können schon mal 12, 20 Leitsordner voll sein. Und dann brauche ich aber bestimmt eine gewisse Zeit, wenn ich da nicht eingewiesen werde, sondern wenn mir die Sachen ins Amt gekarrt werden, so hier hast du, sieh zu, ja, dann muss ich mich auch erstmal zurückfinden, das Ablagesystem, nach was ist es abgelegt, wo finde ich jetzt was, ist die Bank hinter den Belegen oder ist die separat im Ordner und so weiter. Und da geht natürlich halt auch Zeit drauf. Und wenn man dann halt auch noch Steuerberater hat, wenn man dann telefonisch oder schriftlich per Mail, dürfen wir ja mittlerweile auch, wenn wir das vorher bestätigt bekommen haben, nachfragen, hat und die meinen so nach dem Motto, oh, wenn wir immer uns ganz, ganz, ganz viel Zeit lassen mit den Antworten, dann sind die nachher so genervt, weil wir stehen ja auch unter Druck, wir müssen die Berichte ja auch irgendwann fertig haben, dann kriegen wir ein besseres Ergebnis. Da kann ich ehrlich gesagt nur sagen, die sollten sich doch mal vielleicht dann in unsere Lage versetzen, weil wenn ich 2, 3, 4 Mal nachfragen muss, und das ist menschlich, das hat wirklich nichts mit meinem Berufsstand zu tun, und ich dann keine Antwort kriege oder eine unzureichende Antwort kriege und noch 3 Mal nachfragen muss, dann habe ich so eine Krawatte. Und das führt nicht zum, ich sage jetzt mal, harmonischen Betriebsklima, oder Prüfungsklima. Und ich verstehe meine Arbeit halt immer so, am liebsten schnell rein, schnell raus.
Ja.
Und zusammen mit dem Steuerberater das Beste für den Mandanten rausholen, weil im Prüfungsauftrag, auch in der AO, steht ja auch drin, dass wir Prüfer auch zugunsten prüfen müssen.
Das ist auch so meine Erfahrung bisher. Aber ja. Thema Belegverlinkung.
Ja,
das ist ja, glaube ich, jetzt so deine Baustelle. Erzähl doch mal, wie läuft das denn so im Allgemeinen?
Ja, also ist wirklich ein Thema, was auf der einen Seite natürlich, ich gehe erstmal in die eine Richtung, bevor ich dann zu der schönen neuen Welt komme. Andrea hat ja gerade beschrieben, wie es früher üblich war, ne? Da ist viel Papier in den Ordnern. Da war, ich sag mal in Anführungszeichen, nur das Problem, dass das Papier an einem Ort sein konnte und nicht an 2 Orten. Ja. Aber irgendwo war es vielleicht dann doch noch einheitlich, dass man nämlich Papier zum Steuerberater gebracht hat und der hat dann gebucht. Mit der schönen digitalen Welt und mit den vielen Tools und Möglichkeiten, die es gibt, entsteht, glaube ich, in erster Linie erstmal diesbezüglich noch mehr Chaos. Also man hat noch mehr Orte, wo man seine Belege verlieren kann oder speichern kann. Dann könnte es sein, dass ich heute in der Dropbox anfange und im halben Jahr habe ich das schon wieder vergessen und mache das wieder auf der Festplatte. Also es ist erstmal Tür und Tor für noch mehr Chaos geöffnet, wo man dann am Ende aus Sicht des Steuerberaters und des Prüfers wahrscheinlich sich die alte Papierwelt zurückwünscht. Und dann, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, gibt es auch nochmal die Tendenz, dass manche Rechnungen gar nicht mehr per Post geschickt werden. Ich erhalte also meine Rechnung per E-Mail und habe damit im Grunde nicht mehr die Erlaubnis, das jetzt auszudrucken und das dann als Original zu behandeln, sondern jetzt muss ich sie auch noch digital aufbewahren und habe gar keine Wahl mehr. Das heißt, ich habe jetzt solche und solche Belege, auch da ist wieder mehr Komplexität. So, jetzt komme ich aber zu der guten Seite. Also es hört sich so an, als ob alles schwieriger wird. Jetzt glaube ich aber, wir haben hier eine riesige Chance, nämlich zum einen gibt es eben durch technische Plattformen und Schnittstellen gibt es die Möglichkeit, das alles zusammenzuführen. Also man kann an die Banken vereinheitlicht rangehen, kann sich die Transaktionen holen, muss nicht einen Kontoauszug abtippen, der immer anders aussieht. Oder wir können von den ganzen Portalen, wo heute die Belege anfallen, sei es jetzt eine Telekom oder irgendein Mailchimp oder sonst was, da können wir automatisch die Belege runterladen, ohne dass das jetzt der Kunde machen muss. Also es gibt die Möglichkeit, Dinge zu vereinheitlichen, wenn man es nur löst. Wir haben das gelöst und können da mittlerweile auf einen sehr erfolgreichen Prozess eben auch zurückschauen. Und jetzt sehe ich halt die große Chance darin, Warum interessiert sich jetzt eigentlich der Kunde dafür, dass der Betriebsprüfer alles schön beisammen hat? Das ist ja eigentlich, kann ihm ja eigentlich egal sein. Letztlich, meine Erfahrung sagt mir, dass die meisten Unternehmer sich da wenig Gedanken machen, wie es hinten raus, wie gut das verwendbar ist. Und deswegen, glaube ich, ist es gerade so eine schöne Gelegenheit, weil diese einheitlichen Daten irgendwo zu sammeln und auch darzustellen und auszuwerten in einer Software, die das jetzt tagesaktuell macht, ist das ein positives Ergebnis für beide Seiten, automatisch. Ja, der Kunde sieht sofort, wo sind meine unbezahlten Rechnungen, wie viel habe ich eigentlich an Liquidität, wie viel darf ich mir noch leisten, habe ich jetzt mehr Marketingausgabe zum Vormonat. Das heißt, er bekommt sofort mehr Werte aus seinen Daten, weil die halt sofort zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig ist alles vorhanden, weil du brauchst ja diese Vollständigkeit, um Entscheidungen zu treffen. Und wir können diese Daten, diese Belege per Schnittstelle an den Steuerberater vollständig übermitteln. Also ohne Lücken. Die Lücken, die können wir vorher schon erkennen und die werden dann geschlossen, bevor der Steuerberater überhaupt eingeschaltet wird. Und da kommen wir dann wieder zu dem Beleglink, wenn nämlich der Steuerberater digital kann man ja so oft ablegen, wie man will, solange das Dokument unverändert ist. Das heißt, der Steuerberater hat das Dokument bei sich vorliegen, da kann der Betriebsprüfer dann wunderbar alles verlinkt sehen. Und der Kunde hat die Belege in seinem eigenen Tool, meinetwegen bei Fastbill, und kann da auch jederzeit reinschauen. Das heißt, es ist egal, es gibt nicht mehr den Ordner, der entweder hier oder dort ist, sondern es ist an allen Stellen, wo man es gerade braucht, gleichzeitig. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich eine Chance, weil beide haben einen Vorteil durch dieses vollständige Ablegen.
Also ist auch meine Erfahrung bisher so die, also grundsätzlich vielleicht, um auch einfach jeden abzuholen, das ist so, ihr würdet jetzt hingehen und beispielsweise mit Fastbill eine Tankquittung beispielsweise fotografieren, kann es eine Tankquittung sein, die also ein Papierbeleg, das ihr halt irgendwie scannt, oder ihr würdet einen lokalen Scanner nehmen und das spielt ja keine Rolle, ihr scannt etwas oder ihr bekommt etwas per Mail und jagt das nach Fastbill rein, am Ende des Tages ist halt alles da. Per Knopfdruck werden diese Belegbilder dann zu uns gesendet, und zwar so, dass wir die quasi, nennt sich bei uns einfach, aus dem Rechenzentrum runterziehen und dann haben wir diese automatische Verknüpfung des Buchungssatzes mit dem Beleg. Hat er für den Steuerberater den Vorteil, er muss halt nicht nur auf den Belegen kontieren, weil die Kontierung selber mache ich ja schon beim Buchen. Jeder, der das mal gemacht hat, ich habe meine Ausbildung damals gemacht, ich habe es gehasst. Ich wusste gar nicht, in welcher Reihenfolge willst du deinen Stift eigentlich wohin legen, dass du den nicht permanent irgendwie runterfallen lässt. Ne? Weil man muss ja immer umblättern zwischendurch. Dass man das Ding einfach dann irgendwie im Mund hält und dann wie so ein Bescheuert. Du kommst dich eigentlich total blöd vor während der ganzen Zeit. Ne? Das fällt halt voll und fängt alles weg. Ist da natürlich eine enorme Zeitersparnis. Ne? Und also nur das Öffnen und Schließen des Belegs vielleicht an sich internetgeschwindigkeitsabhängig, das ist jetzt nicht so, dass das... Das wird nicht aus 5 Sekunden wird jetzt nicht eine, aber zumindest dieser händische Vorgang, der fällt mal weg. Ne? So, dann habe ich die Belege da, habe ich erstmal für den Steuerberater den Vorteil, naja, wenn ich einen Jahresabschluss mache und der Steuerberater dann halt vor seinem Ordner sitzt und sagt mal, den einen Beleg hätte ich ganz gerne mal, da musste ja normalerweise der Azubi oder der Fachangestellte erstmal verschwinden und erstmal sagen, das geht jetzt halt auf Knopfdruck, das ist halt ein Vorteil. Und wenn ich die Vorteile habe, dann habe ich die natürlich als Prüfer am Ende des Tages genauso. Aber auch der Mandant. Ne? Der Mandant kann jetzt bei uns auch in die Buchhaltung reinfliegen und sagen, pass mal auf, was hast du da gebucht? Hier ist deine BWA, die kommt ja bei uns immer 4 bis 6 Wochen später als bei Fastbill. Klar, weil wir, bis wir die Buchhaltung bekommen und dann mal gemacht haben, ist das schon längst vorbei. Aber ihr kriegt ja trotzdem mal eine BWA und könnt dann also auch selber in die Buchhaltung reinsurfen und sehen, was hat der denn da überhaupt gebucht? Möglich. Ne? Wenn ich das kann, der Kunde das kann, kann der Prüfer das auch. So, die Frage ist jetzt, warum sollte ich das denn nicht tun, wenn ich doch ganz genau weiß, wie nervig das ist. Also man muss sich ja nicht so vorstellen, dass der standardmäßige Prüfer, ich meine, man sieht die Andrea jetzt hier im Video, ja, das ist ja jetzt nicht der Prüfer, der gerne eine 8-fach Verglasung trägt und da total drauf Bock hat, so einen Keller mit Belegen durchzuwühlen. Ne? Also kein Mensch hat darauf Lust. So. Und wenn ich dann sofort an die Info komme, die ich ja eh brauche, ja, dann macht das auch Sinn, dann sorgt das einfach für ein barrierefreies Miteinander. Wenn ich den Prüfern von uns einfach eine DVD schicke und sage, komm, guck rein, wenn du Fragen hast, melde dich. Dann ist das was ganz anderes, als wenn ich ihm sage, herzlich willkommen im Keller, ich drehe die Heizung mal eben auf, hier sind 80 Ordner und ich drehe mal eben die Heizung hoch. So. Und zu essen und zu trinken haben wir übrigens auch nicht. So, das ist natürlich So, das heißt, so oder so, es wird entspannter und schöner. Aber wenn wir jetzt mal von dem Schreckensszenario weggehen, dass eine Andrea jetzt rauskommt und einen total aus Korn nimmt, weil das passiert tatsächlich in der Praxis selten, aber man kann natürlich auch immer nur sagen, so jemand in den Wald reinruft, so schallt es irgendwann am Ende des Tages auch noch heraus, auch wenn ihr Gesetze habt, an die ihr gebunden seid, aber das sollte man aus menschlichem Respekt schon mal nicht machen. Was sind denn so die groben Sachen, also neben der Verfahrensdoku, oder senden wir nochmal einen Link drunter, da haben wir ja beide ja schon uns drüber ausgetauscht. Aber was kann man denn beispielsweise als Tipp, beginnt man mit so kleineren. Ja, meine Sachen sind die kleineren immer die schlimmsten, ja, weil die noch gar nichts wissen. Ich muss die immer erstmal komplett abholen. Aber wo kann man denn mal sagen, so im Groben, worauf achtet denn erstmal so das Finanzamt?
Also, im Groben ist es natürlich, dass man sagt, okay, wir haben ein Gesetz, das gilt für alle, egal wie groß jetzt diese Firma ist, ne, ob ich jetzt einen Newcomer habe, der sich gerade selbstständig gemacht hat, oder ob ich ein großes Unternehmen habe. Aber es ist natürlich dann auch, wenn ich gerade als Startup, als Newcomer etwas machen möchte, ist eigentlich von vornherein erstmal eine gute Planung wichtig. Das heißt, ich muss also erstmal wissen, wie schreibe ich Rechnung? Wie muss ich mich aufstellen? Ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, wie ich mich organisieren möchte. Weil wenn wir rauskommen als Prüfer, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja einmal die normale Betriebsprüfung, die 3 Jahre zurückwirkt. Wenn wir kassenspezifische, also registrierkassenspezifische Unternehmen haben, können wir ja die unangekündigte Kassennachschau machen. Aber das, was wir, und das klingt jetzt wirklich, das heißt bei uns wirklich so, wir können auch eine Begrüßungsnachschau machen. Und das ist hauptsächlich bei Firmen, die sich praktisch neu gegründet haben, dass man die erstmal so ein paar Monate arbeiten lässt, sich dann die Umsatzentwicklung anguckt. Und gerade im Onlinehandel ist das ja nicht selten, dass man fängt an und dann hat man ein Produkt, was abgeht wie Schmitz-Katze, und dann hat man auf einmal Wahnsinnsumsätze. Und das ist halt immer so ein bisschen, wo die Finanzbeamten, die Verwaltung an sich immer so ein bisschen nervös wird, wo man sagt so, wow, was ist denn da jetzt passiert? Weil wir haben ja immer ganz viel Angst vor diesen Karussellgeschäften oder so. Ja. Und nicht selten nehmen wir dann, weil das ist bei uns auch automatisiert, das heißt, wir bekommen dann halt einen Prüfhinweis nach dem Motto, guck mal, in den Monaten war der Umsatz so in den Voranmeldungen, in dem, jetzt ist er, was weiß ich, wie viel Prozent höher, guck doch mal nach, prüf doch mal, ob das alles so richtig ist.
Das ist schon übrigens super, ja. Also die Erkenntnis an sich, ja, dass ihr da einen automatischen Prüf, also wortlich automatischen Prüf. Genau. Das ist ja schon mal, so stellen sich ja viele wahrscheinlich vor, dass es das überhaupt gar nicht gibt, ja, weil der 8-fach Verglaste, der sitzt ja da wahrscheinlich irgendwo in der letzten Etage, und bis der mich mal findet, dann ist, aber es gibt eine Automatik dafür. Das ist ja schon mal, schon mal super. Ja. Und ihr habt ein Tool, ne, mit dem ihr standardisiert erstmal, bevor ihr überhaupt loslegt, erstmal die Buchhaltung durchleuchtet. Ja? Das ist ja der zweite Wichtige, was man einfach wissen muss. Das heißt, wenn viele einfach vielleicht noch denken, naja, den hat's getroffen, mich muss jetzt vielleicht nicht. Also wenn man aus dieser Sicht jetzt guckt, das ist Quatsch. Jeder wird nach dem gleichen Schema abgearbeitet, egal wie klein und wie groß. Und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass ihr quasi diese Begrüßung macht, ja, weil grundsätzlich ist es ja so, wenn sich dort die ersten Fehler einschleifen.
Ja, dann werden die mitgenommen, und jeder Monat, jedes Jahr, wo diese Fehler beibehalten werden, das kann dann unter Umständen recht teuer werden. Genau. Also ich kenne natürlich von der Bevölkerung halt auch so, die dann auch immer mit diesen Statistiken rumschmeißen. Wir haben ja Betriebe klassifiziert in Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Und wo dann gesagt wird, naja, so ein Kleinstbetrieb wird alle Jubeljahre mal geprüft, und ach, bis die mich dann irgendwie mal rauspicken. Meine Oma hat immer gesagt, weil so, ne, 50.000 Leute im Fußballstadion, wer kriegt den Ball vom Kopf? Ich. Ne? Kann man machen, aber dann muss man sich nachher, dann darf man auch nachher nicht weinen. Ne? Also das ist ja jedem selber überlassen. Ich persönlich kann aus meiner beruflichen Erfahrung wirklich jedem nur raten, sich von Anfang an vernünftig aufzustellen. Mit, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie man das möchte, mit digitalen Tools, Fastbill zum Beispiel, und aber vor allen Dingen mit vernünftigen Steuerberater und, ich sage jetzt mal, ne, vielleicht das ein oder andere Seminar, den ein oder anderen Vortrag bei mir buchen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man ein schlüssiges, schönes Gesamtkonzept dann auch rausstellen kann.
Ja, sehe ich genauso.
Was mich da an der Stelle nochmal interessiert, entschuldige, dass ich da einhake, dieses Thema der Steuerberater. Ne? Also wir hatten das ja auch schon mal in einem der letzten Podcasts, dass wir gesagt haben, der Steuerberater muss ja im Grunde auch ein Verständnis dafür haben, was der moderne digitale Unternehmer da eigentlich so macht. Also in der Form natürlich, sicherlich kommt da auf euch eine Arbeit zu, sich in ja einzuarbeiten oder zu verstehen, was ist denn eigentlich E-Commerce oder welche Tools sind da so im Einsatz, meinetwegen ein Shop-System oder ein Rechnungsstellungssystem. Also ein Verständnis dafür aufzubauen, ist sicherlich eine der Herausforderungen im Berufsstand bei euch, weil es sich halt viel ändert, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, aus Sicht des Unternehmers ist es besonders wichtig, dass man dieses Grundsetup mit einem Profi auch machen kann und auch tut. Wir hatten gerade das Thema Skalierung. Viele unserer Kunden, die entweder im E-Commerce sind oder auch solche, man nennt sie neudeutsch Subscription-Modelle, hat also Abonnements, solche monatlichen Gebühren für Software oder für Memberships, sowas. Mhm. Wenn sich dort im Kleinen da mal ein Fehler einschleicht, weil man sich vielleicht nicht gut genug eingerichtet hat, die Einstellung im Tool vielleicht nicht richtig gemacht hat, dann hat das noch nicht so eine große Wirkung. Aber wenn man es dann eben laufen lässt und es geht halt schnell in die Skalierung, dann multipliziert sich der Fehler. Mhm. Wir haben ja schon öfter auch mal auch damals mit Bilby darüber gesprochen, dass es immer sehr, sehr gut ist, wenn der Steuerberater einem hilft, sich diese Tools einmal anzuschauen, einzurichten, die richtigen Steuersätze und die richtigen Regeln dort einzutragen, weil eben diese Skalierung, also ich mache alles selbst und halt der Steuerberater, den halte ich so ein bisschen am langen Arm, das ist eigentlich ein großes Risiko, was wir sehen. Und wo dann alle noch mit dem Kopf schütteln, weil der kleine Fehler plötzlich tausendfach da ist und dann kann man es nicht mehr retten. Von daher, meine Erfahrung ist auch, Steuerberater gleich von Anfang an sich die vielleicht erstmal die paar Stunden, die man da braucht, buchen, um es gleich richtig einzurichten, und Steuerberater suchen, der weiß, was ein Shop-System überhaupt ist. Ne?
Genau. Also ich hatte das selber mal bei einer Prüfung. Und da habe ich mir das auch alles erklären lassen, mich dann auch durch dieses Programm führen lassen. Und da hatte der Unternehmer das alles selbst gemacht und hatte überall Häkchen gesetzt und Kreuze gesetzt und. Und das waren auch mit Auslandsgeschäften, und wo ich mir das angeguckt habe, wo ich dann gefragt habe, so, du hast da einen Haken gesetzt. Also von meinem Verständnis hast du diese Umsätze gar nicht. Wieso setzt du da einen Haken? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann hat er sich auch, weil ich es nicht verstanden habe und er mir das nicht erklären konnte, habe ich gesagt, okay, ich möchte das gerne mal geklärt haben, was das denn, dieser Haken, denn in dem System überhaupt für eine Auswirkung hat. Und da kamen Sachen dabei raus. Also es gibt auch Prüfungen, wo sich dann der Steuerpflichtige bedankt, dass man da war.
Ja, kann ich verstehen. Grundsätzlich vielleicht einfach so zu erklären, wenn ich, Kumpel von mir sagt immer, wenn ich was am Gehirn habe, dann gehe ich auch nicht zum normalen Allgemeinmediziner und sage, bitte durchsucht mal meinen Kopf. So. Oder wenn meine Tochter einen Nagel verschluckt, dann gehe ich und das Gefühl habe, ich gehe zu einem Arzt und sagt, Nagel, wisst ihr das? Egal, wir gucken mal. Da ist halt irgendwie so selbsterklärend, dass man sagt, dann doch lieber zum Spezialisten. Ja, das ist mir jetzt wert, da möchte ich jetzt hin. Und ich frage die Leute dann, also ich habe Gott sei Dank nicht mehr so oft diese Gespräche, aber ich habe es früher häufiger mal gehabt. Ich sage, du magst nicht das, was du tust. Ne? Du machst das nicht gern, kann das sein. Und dann im Endeffekt kommt dann immer die gleiche Frage, ja, wieso? Ja, ich sage, wenn du es von Anfang an direkt verkacken willst, dann lass es doch einfach sein. Ne? Dann spare dir das doch einfach. Ja. Gib nur Ärger, ne? Lass es doch einfach sein. Und das kann ich nicht verstehen, wenn man so ein bisschen mit Herzblut hinter seiner Sache ist. Warum macht man sich ein Business kaputt mit Orga? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Also wenn Herzblut da drin hängt und ich samstags und sonntags irgendwie arbeite, warum gehe ich ein Risiko ein und schleppe diese tickende Zeitbombe von der ich nicht genau weiß, ob es jetzt mich trifft, meinen Nachbarn, man weiß es ja nicht, aber das schleppe ich einfach mit. So, warum soll ich das denn tun? Bin ich ja total bescheuert, wenn ich irgendwas mit meinem Leben aufbaue, was einfach dann implodiert.
So ja, wird. Aber es ist natürlich halt auch so, jetzt solche Sachen wie Fastbill zum Beispiel, das hat ja auch, ich sag jetzt mal was, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich lachen, sowas wie so ein Eheberatungseffekt.
Na, erklär mal.
Ja, erklär mal.
Es gibt, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, es gibt natürlich viele, gerade auch so im Handwerksbereich, die natürlich ganz viele Rechnungen schreiben müssen, ganz klar. Eher Handwerker, super gut, oder auch Künstler, was weiß ich, Tattoo-Studio oder irgendwie sowas. Und die Frau sitzt dann im Backoffice sozusagen und schreibt die Rechnung und macht und tut. Ne? So, dann ist das immer so, immer, ich brauche noch die und die Belege, hier, die Durchschrift und sag und komm und mach und leg mir vor. Der Mann in seinem Business total top und lass mich doch mit dem Papierkram in Ruhe, ne? Ich will meine Tattoos machen oder ich will, weiß ich nicht, ich muss dann noch irgendwelche Rohre verlegen oder was auch immer. Ja. Und da kann man sich, ich sag jetzt mal, auch auf der Ebene mit solchen Tools ziemlich viel Stress ersparen, denke ich mal.
Ja. Wir sagen auch immer so liebevoll, dass die früher hat die Schwiegermutter die Buchhaltung vorbereitet und die wird jetzt nicht mehr gebraucht, genau. Ja. Also es ist tatsächlich so, für mich war es auch ganz persönlich immer sehr wichtig. Ich hatte, als ich begonnen habe, selbstständig zu sein, hatte ich auch immer eine Buchhaltungs eine Frau, die Buchhaltung gemacht hat, die habe ich dafür engagiert und die hat schon ein bisschen wie so eine Schwiegermutti auf mich aufgepasst. Also die hat auch geguckt, dass ich keine Fehler mache oder dass ich irgendwie was vergesse. Die hat mich auch immer erinnert. Und diese Funktion, diese gute Seele oder die Aufpasserin, die braucht man, glaube ich, als Unternehmer schon, weil man ist halt fokussiert auf den Grund des Unternehmens, nämlich meinetwegen das Tätowieren oder so. Und irgendjemand sollte diese Rolle einnehmen, da mal über die Schulter zu schauen oder zu erinnern. Und ich bin da ein großer Vertreter davon, das kann nicht ganz alleine eine Maschine sein. Da braucht es auch einen Experten noch dabei, der aber möglichst nicht so viel Fleißarbeiten machen sollte, sondern schnell sich einen Überblick verschaffen, schnell schauen, wo sind hier die Lücken oder eben auch ein paar Automatik-Erinnerungen, falls das jetzt eine Frist ist. Das muss ja nicht alles eine Person machen. Aber diese Kombination aus Software und Fachmann, die ist aus meiner Sicht, die ist nicht wegzudenken. Ja. Und wenn der Fachmann nicht mehr so viel langweilige Dinge zu tun hat, weil die Maschine halt intelligenter geworden ist, dann ist doch gut.
Ja. Ja, sehe ich aus meiner Sicht absolut genauso. Bei uns hat beispielsweise so, dass meine Mitarbeiter sich total dagegen sträuben, überhaupt noch ein PDF abzutippen. Das war vor 4, 5 Jahren völlig normal. Da wären wir dankbar um ein PDF gehabt. Da hat man dann immer den Schuhkarton eventuell mit den kleinen ausgedruckten Papierschnipseln, Kontoauszügen, wo wir immer die Nummern durchzählen mussten, ob wir vollumfänglich alle haben. Und dann ging immer mindestens einmal im Monat raus, Kontoauszug fehlt, wieder zurück, der wurde dann nachgereicht. Schrecklich sowas. Also sich mit Orga aufzuhalten, unnötigerweise, ist natürlich total bescheuert. Wenn man dann darüber nachdenkt, dass man vielleicht 5 oder 10 Euro im Monat dafür in die Hand nimmt, dem sollte man dann schon nochmal eine Grundbesoldung geben, was tatsächlich Opportunitätskosten sind. Also teilweise, wenn man unendlich viel Zeit hat und sag ich mal, unendlich viel Spaß auch an dieser Arbeit empfindet, dann ist das ja gut, dann mach halt weiter. Wenn du aber nicht mehr so viel Zeit hast und das auch gar nicht so toll findest, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, was Grenzkosten sind und wann du irgendwann mal beginnst, in irgendwas zu investieren. So. Und da sind wir dann halt genau bei diesem Gespann gerade, dass man sagt, gut, erstmal, was für Tool nehme ich da? Am besten bitte auch einen Steuerberater suchen, weil der ist nun mal halt die einzige weiterverarbeitende Instanz, es sei denn, ich mache alles selber, der auch die Unterlagen mal braucht. Da bitte kein Stilbruch hinlegen, also jetzt alles in Fastbill sammeln und dann doch wieder alles ausdrucken, macht überhaupt keinen Sinn, ja, also ist vor allen Dingen nicht recht, also ist einfach nicht rechtens. Du darfst halt die Originalbelege, die im Original digital sind, nicht ausdrucken, wie du möchtest. Und am besten bitte schmeiß deine Unterlagen nicht hinter einfach weg, weil du denkst, du hast die irgendwann mal eingescannt. Das ist so das wichtigste Learning vielleicht hier draus. Und dann nochmal mitnehmen, dass grundsätzlich auch ein Finanzamt, ja, wir haben es ja vorhin gehört, auch nur ein Mensch ist, ja, da sage ich jetzt mal so ganz platt, und auch froh ist, wenn er sofort an die Sachen auch mal kommt. So, ja. Und dann kann so eine Betriebsprüferin, wie beispielsweise eine Andrea, ja, mag ja den einen oder anderen gehen, wie gesagt, immer noch von der Achtfachverglasung ausgeht, aber die Leute sind nett, ja, normal auf die zugehen, und wenn die halt schnell einen Überblick haben, ist das für die auch toll. Es gibt ja so den Mythos, naja, dann kostet mich das mehr. Ja, was ein Quatsch, warum soll das denn dann mehr kosten? Dafür, es gibt ein Gesetz, das sagt halt, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ihr habt euch alle am Anfang toll informiert, ihr wisst, was ihr machen dürft und was ihr nicht machen dürft. Ihr habt die Sachen dann einmal da. Das heißt, ihr könnt nur Zeit sparen. Und jeder, der mal in der Betriebsprüfung drin war, ja, auch wenn die Andrea jetzt eine nette ist, aber wenn ich zum 80. Mal im Keller rennen muss, um irgendeinen Kram rauszusuchen, der wird sich an meine Worte erinnern. Das kotzt einen echt an. Also besser mal im Vorfeld einmal sich vernünftig hinstellen, den Ordner, solange man keine, haben wir uns am letzten gehabt, keine spezielle Verfahrensdokumentation hat, bitte nicht alles nicht wegschmeißen, sondern zu Hause schön säuberlich, auffindbar oder in der Garage. Es muss auffindbar sein, 10 Jahre lang. Es vergilbt auch, wenn es nur ein Thermobeleg ist, etc. pp. Hatten wir mit der Andrea schon. Ja, aber zumindest alles digital einreichen. Nehmt euch so ein Tool wie beispielsweise Fastbill. Dann ist das Thema Rechnungsschreibung, Rechnungsnummernlücken direkt erledigt. Ihr habt eine gesetzeskonforme Rechnungsschreibung an sich. Auch die Dinger werden automatisch zum Steuerberater hinterher mit übertragen. Ihr habt alles gesammelt an einem Ort. Und was ihr dann daraus macht, ist dann hinter euer Bier. Auf jeden Fall, jeder hat eine Möglichkeit, die Sachen heutzutage schön schnell zu nutzen, ohne irgendwelche Medienbrüche. Und jetzt haben wir auch gelernt, dass auch ein Finanzamt auch dankbar dafür ist, wenn man am Ende des Tages auch mal schnell auf alles zugreifen kann. Warum sollte das auch nicht der Fall sein?
Genau.
Genau.
Ja. Naja, ich sage jetzt mal, es ist ja auch so, wir möchten uns ja nicht mit Betrieben aufhalten, die wir prüfen, wo aber nichts zu holen ist für uns. Na, da haben wir ja auch kein Interesse, da den Betrieb lahmzulegen, weil eine Betriebsprüfung ist ja halt immer eine Stresssituation. So. Und wir sollen ja da nicht den letzten Cent irgendwo rauspressen. Das steht ja auch in der BPO so, das soll ja nicht sein, sondern wir sollen ja halt auch die Sachen von Gewicht finden. Und wenn ich da nichts sehe, dann kann ich mich nicht noch 3 Wochen in diesem Unternehmen aufhalten, nur um rauszupulen, ob ich nicht doch was finde. Sondern dann ist die Ansage, okay, schnell rein, schnell raus, du findest nichts, nichts von Gewicht wirklich, was es sich lohnt, auch da mal einen Bericht drüber zu schreiben, was wirklich schiefgelaufen ist, ja, dann ne, Fall zu und ab zum nächsten.
Und vielleicht nochmal wieder so wiederholend kurz an der Stelle. Andrea, wann kommt ihr raus? Also welche Formen von Prüfungen habt ihr?
Also das ist, wie gesagt, dergestalt unterschiedlich. Wir haben die normale Betriebsprüfung. Dann gibt es ja die unangekündigte Kassennachschau und die Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Diese, ja, und dann halt noch die Lohnsteuer-Außenprüfung. Ne? Oder auch mal Kombination mit dem Zoll. Wenn der Zoll Prüfung macht, dann gibt es auch die Möglichkeit schon, dass wir dann mal zusammen rausgehen. Also dann bitte nicht erschrecken, wenn mal mehr als nur einer kommt. Das ist nicht immer gleich die Steuerfahndung. Nein, es dürfen dann auch mal mehr Prüfer sein. Aber genau, die melden sich ja halt auch an. Also das ist ja auch kein Problem.
Das heißt aber grundsätzlich, es gibt verschiedene Formen der Vergangenheitsprüfung.
Genau.
Die netteste Form ist diese Willkommensprüfung, die man so hat. Ja,
Begrüßungsnachschau, genau. Genau,
weil da hat man zumindest die Möglichkeit, nach relativ kurzer Zeit zu gucken, ob das Setup einfach gut ist oder nicht. Ne? Ja. Wo es dann hinterher in der Betriebsprüfung ausfällt, ja. Und man dann direkt mindestens mal 3 Jahre geprüft hat. Wenn es eine Steuerhinterziehung ist, dann noch ein bisschen länger, dann wird es 100% genau. Ausgedehnt. Das heißt, man hat direkt im Vorfeld schon die Möglichkeit, sich vernünftig aufzustellen. Eine Sache vielleicht noch am Ende. Ich habe mal so ein Video darüber gemacht, damals auch mit dem René zusammen. Das nannte sich halt unvorhergesehene Steuernachzahlung vermeiden. Viele denken ja, ihr habt alles so toll im Blick. Also ihr wisst sofort immer, wann müssen Vorauszahlungen, also hat jetzt nichts mit einer BP zu tun, ja, aber einfach mit Liquidität für junge Unternehmen. Es gibt halt ein Schema, nach dem ihr die, nennen wir es mal, die Kunden einfach einnordet. Das würde bedeuten, man gründet sich, dann dauert es eine gewisse Zeit lang, erst mal, bis man beim Finanzamt aktiv auf der Karte ist. Dann kommt irgendwann so der erste Jahresabschluss und irgendwann die erste Steuererklärung. Und dann weiß das Finanzamt eigentlich erstmal, dass es einen so gibt in der Ertragssteuer und sagt dann, gut, jetzt sind übrigens schon mal 2 Jahre vergangen. Ich hätte ganz gern das erste Jahr der Gründung jetzt halt die Nachzahlung, wenn man Geld verdient hat. Und das zweite Jahr die nachträgliche Vorauszahlung. Das heißt, man muss ja so ein bisschen unterscheiden, ob es eine Umsatzsteuerprüfung gibt, eine Umsatzsteuersonderprüfung. Aber eins ist auf jeden Fall nicht der Fall, dass ihr losrennen könnt. Und es gibt immer einen doppelten Boden und jemanden, der auf euch aufpasst. Das ist nicht der Fall. Man guckt halt im Hintergrund, hat man Geld verdient, man muss man nachzahlen. Und hat man im Nachhinein, hat man Mist gebaut, muss man dafür im Nachgang einfach gerade stehen. Also, dass ein parallel jemand permanent immer über die Schulter schaut, das kann technisch auch gar nicht. Ne? Ihr habt vorhin davon gesprochen, ihr habt so einen Kontrollmechanismus, jemand gründet sich und der verzehnfacht sich, okay, dann geht ihr auch raus, dann guckt ihr mal. Aber da ist ja keine Belegprüfung dann in dieser Automatik drin, dass man von außen weiß, naja, der Beleg ist falsch und der muss halt auch. Ja, so. Und deshalb ist es einfach unheimlich wichtig, wenn man dann an Automatiken rangeht, das direkt richtig einzustehen.
Ja. Aber hier nur als Ergänzung, und das sehe ich auch wieder einen wichtigen Punkt und eine wichtige Aufgabe, die diese Tools eben auch erfüllen können. Man kann eben diese Ungenauigkeiten oder auch die Prüfung, ob Belege sauber sind oder ob da vielleicht auch ein Eingangsbeleg einfach inkorrekt ist, das kann man im Grunde schon vorverlagern in diese Software-Tools rein. Mit entsprechend automatischen Checks oder auch Machine Learning können wir schon recht gut verstehen, ob ein Beleg valide ist oder ob ich den besser zurückgehen lasse. Und wir können zum Beispiel auch gut unterscheiden, ob es eine Rechnung ist oder einfach nur eine Bestellbestätigung, die ja im Grunde keinen Wert hat. Das heißt, wir können viele von diesen Stolpersteinen mittlerweile vorwegnehmen. Und das finde ich auch in dem Zusammenhang, was muss ich eigentlich zurücklegen für diese Situation, ich mache mich selbstständig und 2 Jahre später kriege ich zum ersten Mal eine Zahlungsaufforderung und dann aber gleich für mehrere Jahre. Auch hier gibt natürlich ein System, was darauf achtet, einem schon in Echtzeit die Möglichkeit zu sagen, ah ja, okay, ich habe jetzt so hohe Steuerlast, die sammelt sich jetzt an, meinetwegen jetzt auch in Verrechnung aus Umsatzsteuer und Vorsteuer. Das heißt, ich kann da schon erkennen, wie viel werde ich jetzt zum Ende des Monats oder vielleicht dann zum Ende des Jahres voraussichtlich bezahlen müssen. Und da sehe ich doch schon auch eine echte, naja, eine Risikoentlastung, wenn es immer eine Vorausberechnung ist und keine finale Berechnung, muss man dazu auch
sagen. Ja, aber das muss ich sagen, das ist ja der absolute Schwiegermutterbonus, den wir da haben. Ne? Also das ist, weil gerade auch so viele, die sich neu gründen, die haben ja auch Umsatzsteuer, Vorsteuer, da schmeißen die ja auch gleich mal schon mal ein bisschen durcheinander und dann noch Einkommensteuer dazu. Und wo ich dann immer sage, naja, aber du kannst diese Umsatzsteuer und Vorsteuer, das kannst du nicht alles verbrauchen, sondern die Umsatzsteuer nimmst du praktisch für den Staat ein und das musst du dann wieder abführen. Das ist jetzt nicht dein Spielgeld. Ja? Und genauso bei der Einkommensteuer, wenn dieses Tool mir dann sagt, pass mal auf, du hast so und so viel Gewinn, wir rechnen das jetzt mal hoch, aktuell, Steuersatz 30%, keine Ahnung, müsstest du so und so viel Einkommensteuer zahlen, dann kann er schon mal sagen, so, oh, ja, habe ich auf dem Bankkonto oder nicht? Okay, ich fange schon mal an, ein bisschen was zurückzulegen. Also das ist, also dieses Schwiegermuttermodell, das gefällt mir, das muss ich sagen. Also das.
Also wenn schon Schwiegermutter, dann aber richtig, ne?
Ja, ne?
Genau.
Das hört sich aber gut an.
Ja. Das halt, Das ermöglicht halt das sind halt die Vorteile der Technik, die natürlich am Anfang auch erstmal ein bisschen Unruhe stiftet, aber am Ende wird alles gut, wenn man sie richtig zusammenbringt. Ja.
Da hatte ich mit ein paar Berufskollegen von mir ganz am Anfang, als ich damit begonnen habe, die Diskussion, die gesagt haben, oh Gott, ein Programm kann ja gar nicht hingehen, das genau wissen. Naja, ich sage, gut, vielleicht nicht, aber was ist denn besser, nichts zu haben? Ja. Oder das sind ja noch 5 Euro fehlen. Also da würde ich sagen, 5 Euro fehlen, passt, ist in Ordnung, nehme ich sofort, alles gut. Ja. Ne? Ja. Aber wie oft kommt das vor, dass gerade erfolgreiche Startups sich innerhalb den ersten 2 Jahren komplett kaputt ruinieren einfach, weil sie ihr ganzes Geld am besten in Personal, nichts gegen Personal, zurückinvestieren, dann ist das Geld einfach weg. Ja, hätten sich besser einen Porsche gekauft, und den kann die Bank besser noch finden am Ende des Tages. Ja, aber in solchen Sachen ist einfach verschwunden. Ja, so, und wenn dann natürlich am Ende des Tages die deftigen Steuernachzahlungen kommen, kann ich halt noch nicht mal zur Bank gehen und sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich brauche das für die Steuer. Da sagt der Banker, das habe ich nicht so gern, da habe ich keinen Gegenwert, weil wenn Vater Staat die Kohle einmal hat, ist die halt weg. Ja, da kann ich sie nicht wieder zurückfordern, wenn es mal schlecht geht. Also daher ist das halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und deshalb würde ich sagen, wenn man sein Business gründet oder sich einfach mal in Ruhe darüber Gedanken macht, selbst wenn man dafür zwei Urlaubstage opfert, das ist die bestinvestierte Zeit, da darf man sich drauf freuen, weil wie viele Unternehmer dahinter mit Probleme bekommen. Und man hat das direkt aus dem Kopf. Ja? Ja. Direkt eine Größe in der Hand, man hat seine Eingangsrechnung, also auch anhand Vorsteuer vielleicht schon so automatisiert, dass man sieht, okay, das passt soweit, man hat die Sachen hinterher zum Steuerberater, muss sich da nicht mit rumärgern, muss sie nicht in Stau stellen. Am besten kann man die Klamotten auch noch hinterher online machen und per Handy-App alles freizeichnen. Also im Prinzip perfektionierte Orga mit einfach mit einem schönen Grundsetup, dass ich sogar noch Mehrwert bekomme. Also ich sehe, was muss ich zurücklegen. Gibt ja Banken, die das auch automatisch dann tun, ja, diese Steuerrücklage automatisch dann direkt verbuchen. Das heißt, die ist auf einem getrennten Konto, aus dem Sinn. Also besser kann ich es dann echt nicht mehr treffen. Also da sind die zwei Tage gut investierte Zeit.
Darauf vor allen Dingen, ich habe dann auch überhaupt gar keine bösen Überraschungen, die mich dann irgendwie Jahre später beim Abschluss, bei der Jahreserklärung dann noch irgendwie großartig ereilen können. Ne?
Ganz genau. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben ich gucke gerade mal auf die Uhr, der Jogger musste jetzt eine Dreiviertelstunde laufen. Ist auch gut so. Ist bald wieder Sommer, da kann man noch mal 5 Minuten länger rennen für die Figur, wenn man den ganzen Tag nur im Keller sitzt während der Quarantäne. Also da erstmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben ja im Vorfeld schon mal beschlossen, dass es uns mit Sicherheit noch ein zweites oder drittes Mal geben wird. Das heißt, bleibt einfach gespannt. Ein paar Sachen werden wir unter dem YouTube-Video auch verlinken, wo Andrea und ich beispielsweise schon was gesagt haben. Wenn ihr ansonsten irgendwelche Infos habt, Fragen oder Rückfragen habt, kommentiert das einfach in den Shownotes, schreibt uns an. Ansonsten sage ich erstmal, bleibt alle gesund, Andrea, René.
Und ja, Dito, vielen Dank.
Ne? Ja, ebenso, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Ciao. Tschüss.